Interception.
Touchdown.
Der Football Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Interception, dem Football Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, etwas verspätet kam unsere Ausgabe zur NFC West und jetzt wollen wir natürlich weiter den Blick werfen und uns mit den anderen Divisions beschäftigen. Heute geht der Blick in die NFC South. Mein Name ist Sebastian Mühlhoff, das mache ich natürlich wie immer nicht allein. Ich habe dazu einen Experten eingeladen, mit dem man natürlich perfekt über diese Division sprechen kann, denn der liebe Stefan Reichel ist Falcons-Fan. Hallo Stefan.
Schönen guten Abend, Sebastian. Hallo.
Ja, Stefan, dann lass uns, bevor wir auf die Falcons kommen, vielleicht bei dem schlechtesten Team der Division einfach anfangen. Mit den Carolina Panthers. 5-11. Sah eigentlich ganz gut aus nach 8 Spielen. 5-3 stand man dort. Hat dann aber die letzten 8 Spiele allesamt verloren. Natürlich auch prädestiniert dadurch, dass man Cam Newton schon relativ früh in der Saison verloren hat. Aber Kyle Allen hat es eigentlich erst noch gut hingekriegt. Trotzdem natürlich eine Saison zu vergessen für die Panthers, die dann auch ihren Coach Ron Rivera gefeuert haben. Ja, das war eine verlorene Saison für die Panthers.
Auf jeden Fall. Also vorerst, ich bin echt glücklich, weil wir gerade noch darüber geredet haben, dass wir mit dem schlechtesten Team anfangen, dass es dann doch nicht die Atlanta Falcons geworden sind, nachdem sie ja 1-7 gegangen sind. Aber nee, also enttäuschende Saison für die Panthers. Moritz, glaube ich, hat ja auch in den Hot Takes vor der Saison gesagt, dass er in den Panthers einen Playoff-Kandidaten sieht. Ich war da jetzt nicht ganz so der Meinung, aber ich glaube, am Ende haben sie dann doch deutlicher enttäuscht, als wir es gedacht haben. Was ja viel daran lag, dass sich Cam Newton im dritten Preseason-Game gegen die Patriots verletzt hat und dann wirklich die ersten 2 Spiele nicht abliefern konnte, entweder für Zero oder Negative Rushing Yards gegangen ist. Und dann out for the season war und dann hat Kyle Allen übernommen. Wie du schon gesagt hast, wirklich stark gespielt und dann kam irgendwie so die verfluchte Bye Week und danach ist es dann ja rapide bergab gegangen mit den Panthers.
Genau, teilweise deutlich Niederlagen, die man dann dort kassiert hat und dann entsprechend die Entlassung von Ron Rivera. Wir hatten ein bisschen mal kurz drüber gesprochen, Stefan, inwieweit denkst du, dass es eine richtige Entscheidung war, jetzt zu sagen, okay, hey, wir wollen es jetzt mit einem neuen Headcoach versuchen, natürlich manchmal auch einen neuen Owner jetzt seit einem Jahr, meine ich, ein bisschen länger, glaube ich. Denkst du, dass er dann auch einfach vielleicht dann jetzt einfach neue Ideen einfach in die Organisation reinbringen möchte?
Also ob die Entscheidung die richtige war, glaube ich nicht, weil ich glaube, Ron Rivera ist einer der ja nicht besten, aber ein wirklich sehr guter Head Coach, der auch gut mit den Spielern kann. Und ja, jetzt haben ihn ja die Redskins bekommen. Mal schauen, was er dort aufbauen kann. Aber ich glaube, allgemein wollte der Owner auch mal zeigen, dass einfach ein Culture Change bei den Panthers jetzt herrschen muss, dass bei so einer schlechten Saison dann irgendwann die Köpfe rollen, ist glaube ich auch ganz klar. Und ja, jetzt ist für mich natürlich die Frage, wie es mit Cam Newton weitergeht, weil wenn der auch noch weggeht, dann sehen wir nächstes Jahr ein ganz anderes Carolina, wie wir es die Jahre zuvor gesehen haben. Und ich glaube, dann wird die Last noch viel mehr auf Christian McCaffrey Schultern lasten, wie es eh schon tut.
Ja, dann lass uns doch direkt mit Cam Newton weitermachen, wenn du schon direkt über ihn sprechtest. Man kann ihn dieses Jahr für relativ wenig Geld cutten. Ich glaube, es werden dann, glaube ich, knapp 2 Millionen Dead Cap, wenn ich es in Erinnerung habe. Also von daher wirklich zu einem machbaren Rahmen. Die Frage ist, sollst du das als Panthers tun? Du musst gucken, klar, er hätte jetzt die letzten 2 Songs nicht zu Ende spielen können. Ist natürlich als Rusher natürlich auch immer prädestiniert dafür, eine schwere Verletzung zu bekommen. Was ist so dein Gefühl? Was machen die Panthers dort? Sollten sie ihn halten? Sollten sie ihn gehen lassen?
Schwierige Frage. Also ich finde halt die Alternativen, die sie jetzt am Roster haben, mit einem Will Greer, der wirklich die 2 Spiele, die er gespielt hat, sehr, sehr schlecht gespielt hat, der meiner Meinung nach einfach nicht den Arm hat, um in der NFL wirklich erfolgreich Quarterback spielen zu können. Und ja, Kyle Allen ist dann ja auch nicht wirklich die beste Wahl gewesen, hat ja stark angefangen, aber dann viel schlechter nachgelassen. Ich denke aber, dass wirklich Cam Newton nächstes Jahr einen neuen Arbeitgeber hat. Für mich wären wirklich, wenn wir schon ein bisschen auf das Thema Needs eingehen, dass sie Kyle Allen wahrscheinlich dann als vielleicht Starter in die nächste Saison gehen und ihm einfach mal wirklich eine fähige O-Line versuchen aufzubauen. Und so schauen, was denn wirklich möglich ist und dann eben 2021 vielleicht im Draft dann ja auch mit einem Quarterback zu gehen. Das sind ja mit Trevor Lawrence und wahrscheinlich einem Justin Fields von Ohio State ja wirklich 2 sehr gute Prospects vorhanden.
Zumal natürlich auch aufgrund des Records natürlich auch ein bisschen höher picken dürfen, also da durchaus die Möglichkeit bestehen würde, sich jemanden im Draft so natürlich die Frage. Es ist ja natürlich nicht so, dass Cam Newton ist jetzt nicht der einzige Spieler, der vor dem Abschied steht, beziehungsweise schon weg ist, denn Luke Kuechly hat dann im Rushstand KJ Bennett so ein bisschen, ja, der Quarterback der Defense gewesen, ob man jetzt auch entschieden von Greg Olsen sich wegzubewegen. Man merkt schon so ein bisschen, dass man, glaube ich, jetzt ein bisschen versucht, so ein bisschen so einen Umbruch im Kader zu starten, so ein bisschen auf jüngere Leute zu gehen. Natürlich, klar, Kuechly wird auf jeden Fall fehlen, aber natürlich Greg Olsen mit seinen 36 Lenzen ist auch nicht mehr der Jüngste gewesen. Denkst du, dass man wirklich jetzt versucht, dann auch im Kader mit dem neuen Headcoach Matt Rhule so ein bisschen, ja, neues Gesicht reinzukommen, neues Gefühl, einfach dann versuchen, jetzt wieder Richtung Playoffs gehen zu können in einer durchaus starken NFC South?
Also ich denke, dass das Playoff-Fenster für die Panthers erstmal geschlossen ist. Ja, die Saints werden, denke ich, auch noch, ja, nächstes Jahr, egal ob jetzt ein Drew Brees zurückkommt oder nicht, da werden wir sicher nachher auch noch drüber sprechen, aber die werden auf jeden Fall ein Wörtchen mitreden, die Falcons, ja, die Tampa Bay Buccaneers sind auch so die andere Frage, aber ich glaube einfach, dass der Kader nicht genug hergibt von den Panthers, so wie er Stand jetzt ist, also Stand 17.02., einfach aufgrund von, ja, eben einem, ja, Luke Kuechly, der retired ist, der wohl der beste Middle Linebacker in der ganzen NFL war. Ja, wenn Cam Newton weggeht, ist es natürlich auch ein Franchise Quarterback, der, ja, nicht mehr spielt. Und ja, der Greg Olsen war natürlich auch kein schlechter, der leider oft verletzt war mit Concussions, aber dennoch, glaube ich, einfach wichtig für den Lockerroom war. Und ich glaube einfach, dass die Panthers jetzt wirklich schauen müssen, dass sie, ja, einfach ein paar neue Gesichter holen, ein paar neue Gesichter für die Franchise. Ja, mit Christian McCaffrey haben sie ja wahrscheinlich schon den größten, ja, Star auf der Running Back Position überhaupt, würde ich zurzeit sagen. Aber eben, dass sie halt nochmal einen Young Quarterback bekommen, der natürlich noch mehr Attention auf sich zieht als ein Running Back. Und ja, dass halt in der Defense auch mal vielleicht, ja, einen wirklichen jungen, dynamischen Spieler gibt. Brian Burns haben sie ja letztes Jahr gedraftet, der wirklich auch gut gespielt hat. Der könnte sowas einnehmen, also, dass sie halt daneben ihm auch noch jemand haben.
Ja, das wird mit Sicherheit, wenn wir uns damit beschäftigen, wird jetzt so ein Thema sein. Lass uns vielleicht noch, bevor wir jetzt uns mit dem Thema Free Agency und Draft beschäftigen wollen, einen Blick auf den neuen Headcoach werfen. Matt Rhule, jemand, der im College sehr erfolgreich gewesen ist. Was können wir uns von ihm erwarten? Er hat natürlich jetzt auch viele neue Coaches mit, viele neue Gesichter. Ja, denkst du, dass er genau der richtige Mann ist, um jetzt so einen Umbruch zu starten, wie wir schon angesprochen haben?
Definitiv. Also Matt Rhule ist meiner Meinung nach ein sehr fähiger Headcoach. Ist auch in dem Thema Data Analytics ja sehr weit drin, was ja immer mehr, ja, in der NFL ankommt und von viel mehr Teams jetzt mittlerweile wirklich stark genutzt wird. Und er hatte ja auch bei Baylor, wo er Head Coach zuvor war, keine einfache Situation gehabt. Die Baylor Bears waren ja nach Missbrauchsvorwürfen wirklich ein Team, das geachtet war, wenn man das so sagen kann. Und das Recruiting war auch nicht das Allerstärkste. Aber er hat es wirklich geschafft, ein gutes Team aufzubauen. Sie sind ja auch letzte Saison dann in den Sugar Bowl gekommen gegen die Georgia Bulldogs, haben den verloren, aber davor wirklich eine starke Saison gespielt. Haben im Big 12 Championship Game gegen Oklahoma knapp verloren. Und ja, das zeigt eigentlich, dass Matt Rhule wirklich der Richtige ist für so einen strukturellen Aufbau für ein Team. Ich glaube, dass die wirklich die Panthers ein gutes losgezogen haben, vor allem weil ja auch einige andere Teams an ihm interessiert waren. Und ich glaube, der kann da wirklich was aufbauen in Carolina.
Da bin ich mal wirklich sehr gespannt drauf, wie er dort machen sehen wird. Ne? Natürlich auch, braucht vielleicht ein bisschen so eine Zeit, aber ich bin da wirklich sehr gespannt, ob man dann noch diesen ähnlichen Turnaround dort schaffen kann. Lass uns dann so ein bisschen den Blick werfen auf das Thema Free Agency, Stefan. Ich habe mal geschaut, 23 Free Agency sind es in diesem Sommer. Und wenn man mal guckt auf die Namen, fällt vor allen Dingen auf, dass gerade in der Defense so einige Namen, also einige Free Agents kommt, unter anderem Dontari Poe, und Gerald McCoy, und Bruce Irvin, Russ Cockrell, Trey Boston, alles sehr, sehr erfahrene Leute natürlich. Und da ist natürlich jetzt die Frage, behältst du ein paar Erfahrene, lässt du den einen oder anderen gehen, um dann so ein bisschen junge Spieler die Chance zu geben, sich zu etablieren? Was ist so dein Gefühl und vielleicht so ein bisschen sagen, so, okay, den Spieler musst du eigentlich unbedingt halten?
Also für mich sind es drei Spieler, die man unbedingt halten soll. Das ist zum einen Gerald McCoy, einfach als ja Defensive Tackle wirklich sehr gut und ich denke, dass der einfach noch einige gute Jahre in sich hat und einfach ja ein stabiler Anker ist für die Defense. James Bradbury brauchst du, ist der Nummer 1 Corner bei den Panthers gewesen. War jetzt vielleicht nicht Elite, aber doch immer sehr stark und sonst ist da außer Dante Jackson eigentlich nicht viel, was positiv ist bei den Cornerbacks. Und ja, Trey Boston, ja, den sollte man meiner Meinung nach auch noch verlängern. Dann hat man eigentlich so, ja, guten, sag ich mal, einfach eine gute Grundlage in der Defense, auf der man dann eben aufbauen kann. Sonst würde ich da ehrlich gesagt einfach auf viel Cap verzichten und das einfach dann in vielleicht ein paar junge Free Agents investieren. Mal schauen, was da rauskommt.
Capspace aktuell sind es zwar knapp ein bisschen mehr als 32 Millionen Dollar, zumindest laut overthecap.com. Also von daher hat man ja ein bisschen was an Geld und für die Division vergleichsweise relativ viel, wenn man auch noch auf ein, zwei andere Teams unter die Falcons und die Saints rechnen, die nicht so viel zum Ausgeben haben. Das denkst du, was ist dann so Themen, wenn man vielleicht mit dem Offseason beschäftigen, also in der Free Agency sich beschäftigen sollte? Weil man mal guckt, natürlich defensiv, habe ich gesagt, sind einige Spiele, die dort gehen können. Cornerback ist ein Thema. Defensive Line können natürlich auch noch ein Thema werden. Was denkst du, was sollte man dort aus Panthers Sicht tun? Vielleicht auch schon mit Blick auf Draft, was man dort vielleicht schon vorgreifen kann, weil die Klasse vielleicht jetzt nicht so stark ist.
Also ich würde auf jeden Fall O-Line schauen, was da verfügbar sein wird. Einfach weil die Panthers die schlechteste O-Line der Liga hatten. Sie haben ja die meisten Sacks zugelassen. Da ist definitiv eine Verstärkung notwendig. Vielleicht einen Veteran abstauben, das wäre ganz gut. Ja, sonst würde ich sagen, vielleicht noch Edge. Dante Fowler wird Free Agent. Ja, Matt Judon wird auch Free Agent, dass man da eben schaut, wie es aussieht. Und ja, vielleicht ein bisschen vorgegriffen, aber auch eventuell Quarterback, was einfach auf dem Markt sein wird, dass man ja vielleicht einem Andy Dalton, wenn er in die Free Agency geht, dass man ihn einfach mal so ein Do-or-Die-Deal gibt für ein Jahr, schaut, was rauskommt und ihm dann eben eine Option gibt auf eine schöne Vertragsverlängerung. Einfach als ja Konkurrenz zu einem Kyle Allen und einfach um das Geschäft ein bisschen zu beleben. Das sind so meine Spots, wo ich sagen würde, da sollte man vielleicht wirklich schauen, dass man es in der Free Agency abdeckt. Einfach weil man ja schon mit Pick 7 im Draft hat. Und ich finde, dass da einfach zwei Spieler rausstechen, die eben zu den Panthers passen würden. Kann ich vielleicht gleich mal sagen, das wären zum einen Derrick Brown von Auburn, Defensive Tackle. Also sehr, sehr starker ja, Prospect, einfach sowohl Running Game als auch Rusher. Und dann natürlich ein Isaiah Simmons. Ich weiß gar nicht, welche Position ich bei ihm nennen soll. Er spielt Linebacker, er spielt Corner, er spielt Safety. Ist tatsächlich sogar manchmal als Edge aufgetreten. Das sind wirklich beides Needs der Panthers, die sie eben im Draft dann abdecken könnten.
Ja, das wäre natürlich auf jeden Fall eine Option, die sie natürlich machen müssen. Ich bin da wirklich sehr gespannt auf, was dann vielleicht dafür Namen sagen. Also einen werden, die wir vielleicht jetzt noch nicht so auf der Liste haben. Natürlich mit 7 Picks hat man jetzt nicht so super viele, um vielleicht einen großen Aufbau zu starten. Natürlich hängt es ein bisschen davon ab von den Compensatory Picks, die sie vielleicht noch bekommen könnten. Das muss man natürlich noch genau schauen, was dort in der Free Agency dann vielleicht an Namen weggehen könnte. Da wären vielleicht noch die anderen Möglichkeiten, sich dann vielleicht zum den anderen Pick mehr zu bekommen, beziehungsweise sich für einen Downtrades ein bisschen noch mehr zu holen. Das könnte, glaube ich, auch mehr so ein Thema sein, dass man versuchen sollte, vielleicht noch ein bisschen mehr Picks zu bekommen, Stefan, oder?
Ja, Picks wären auf jeden Fall wichtig, dass man, wie du eben schon gesagt hast, da schaut, dass man da vielleicht noch was rausbekommt. Aber so wirklich so ein Sellout sollte es meiner Meinung nach auch nicht sein, wie es jetzt heuer eben nicht die Panthers, die Dolphins gemacht haben. Einfach einen guten Mittelweg finden. Man hat natürlich 7 Picks, aber die sind ja jeweils immer schön am Anfang der Runde, wo man dann eben auch noch einen gewissen Value hat. Wenn sich ein Trade-Partner anbietet und es wirklich ein guter Trade ist, wieso nicht, aber ich würde da nichts forcen tatsächlich.
Okay, gut, ja, dann schauen wir mal, wie sie die Offseason angehen sind für die. Panthers ist natürlich ein spannendes Thema, wie sie dann dort möglichst versuchen, ja, sich weiterzuentwickeln, möglichst den nächsten Schritt in ihrer Entwicklung zu tun, denn wie gesagt, das Potenzial ist auf jeden Fall vorhanden in diesem Team. Es geht dann einfach so ein bisschen darum, sich jetzt ein bisschen zu resetten, neue Wege zu gehen, neue Spieler zu verpflichten, neue Shootingstars, neue Gesichter nach außen einfach jetzt aufzubauen. Da bin ich mal wirklich sehr, sehr gespannt auf, wie sich die Panthers in der kommenden Saison verkaufen werden, ob sie die paar Needs, die sie haben, adressieren können, um dann ja wieder weiter nach vorne kommen in die Division. Denn das nächste Team, mit uns beschäftigen wollen, hat auf jeden Fall eine Need auf Quarterback. Das ist noch nicht ganz genau sicher, was sie mit ihrem aktuellen Quarterback tun werden, ähnlich wie es auch bei den Panthers ist. Zudem natürlich gehen wir noch über die Falcons und über die Saints und wie ich habe schon geraten, natürlich der Tampa Buccaneers als nächstes. Deswegen dranbleiben hier bei Interception, dem Football Talk auf meinsportpodcast.de.
Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Auf meinsportpodcast.de. Willkommen bei meinsportpodcast.de. Wir sind Podcast.
Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat.
Über 20 Sportarten. Mehr als 45 Podcast-Serien. Über 9000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018. Wir sind Podcast. Wir sind meinsportpodcast.de.
Ja, und jetzt kommen wir von den Panthers zu den Tampa Bay Buccaneers. Am Ende mit 7-9 stehen sie da, im ersten Jahr von Bruce Arians, der letzte Saison gekommen ist, um ja dieses Team nach vorne zu bringen und natürlich allen Dingen mit einem Mann zu beschäftigen, mit Jameis Winston, um ihn ja möglichst zu gucken, was mit ihm möglich ist. Jetzt müssen wir gucken, bevor wir uns mit Jameis Winston im Detail beschäftigen, Stefan. Die Saison für die Buccaneers, sie war ein Rauf, ein Runter. Mal war es gut, mal war es wieder nicht so gut. Es war halt mittelmäßig, möchte ich es vielleicht nennen.
Jo, perfekt zusammengefasst. Also es war wirklich ein Up and Down, wie das Quarterback-Play von Jameis Winston. Ich glaube, keiner hat hat sich viele ausgemalt bei den Buccaneers. Sie waren jetzt nicht wirklich Playoff-Contender. Es wäre eine Überraschung gewesen, wenn sie es wirklich in die Playoffs geschafft hätten. Aber ich glaube, wir müssen einfach über die Personalie Winston gleich reden und dass sich auch viele vor der Saison gedacht haben, dass eben mit Bruce Arians so ein kleiner Quarterback-Flüsterer kommt, der es vielleicht schafft, Jameis Winston auf den richtigen Weg zu bringen. Naja, am Ende waren es ja dann 30 Touchdowns, 30 Interceptions. Die letzte Interception war Week 17 gegen die Falcons, Pick 6 in der Overtime. Es sind bildlich vielleicht für allgemein Jameis Winston. Schwierig tatsächlich. Und ja, bin ja gespannt, wie es da weitergeht bei ihm.
Ja, dann lass uns doch über ihn sprechen. Es sind sogar 33 Touchdowns gewesen, das würde ich nicht unterschlagen. Am Ende mit über 5000 Yards auch etwas geschafft, was noch nicht so viele Quarterbacks in der NFL-Geschichte geschafft haben. Auch, wenn ich es richtig erinnere, sogar Passing-Leader, aber natürlich trotzdem, wir reden über 30 Interceptions, 33 Touchdowns. Das ist natürlich schon eine ordentliche Anzahl. Beides Career-Highs für ihn. Das ist natürlich jetzt das Beste in seinem entscheidenden Jahr, in dem fünften Jahr, dafür zu sorgen, dass man jetzt einen neuen Vertrag bekommt, denn es ist so, er ist jetzt Free Agent, es ist nicht sicher, was die Buccaneers mit ihm machen wollen. Jetzt, wenn man richtig liest, ist Jameis Winston jetzt eine Augenoperation machen, um an seinen an Blick zu arbeiten. Jetzt wird der eine oder andere ein bisschen overhypen und sagen, ja, jetzt ist er das MVP-Kandidat und so weiter. Stefan, es ist noch nicht mal signiert, wo er überhaupt im März unter Vertrag stehen wird, also in einem Monat. Also, was machen wir mit ihm? Es ist schwierig, weil er so eigentlich das perfekte Sinnbild der Buccaneers ist, ne?
Ja, auf jeden Fall. Und es ist halt wirklich schwierig. Bruce Arians hat ja auch gesagt, man könnte ja auch mit dem anderen Quarterback Spiele gewinnen. Also hat er sich auch nicht dazu, ja, sagen wir mal, verlauten lassen, dass er eben Jameis Winston zurückhaben möchte. Es ist halt wirklich schwierig, weil wir jetzt schon seit mehreren Jahren bei Jameis Winston einfach davon reden, nächste Saison wird er aber die Turnover einstellen und dann wird er wirklich mal zeigen, was er drauf hat. Und dann sieht man einen Drive von ihm und denkt man sich wirklich, hey, ist ja wirklich ein starker Quarterback. Und dann siehst du den nächsten Drive und dann ist wieder so ein Bonehead-Play dabei und dann denkst du dir, pff, der könnte auch gut in der XFL sprechen, nicht sprechen, er könnte da spielen. Und ja, ich denke, dass sie ihn zurückholen, einfach weil so viel ist gar nicht vorhanden, wahrscheinlich in der Free Agency. Sie haben viel Cap Space, könnten vielleicht ein bisschen außen rundherum noch das Team stärken. Und ja, mal schauen, wie es dann weitergeht. Aber wirklich überzeugt davon bin ich nicht mehr, dass sich bei Jameis Winston noch was ändern wird. Ich glaube, das sind die Tampa Bay Buccaneers auch nicht. Aber naja.
Die Frage ist ja, Stefan, hältst du ihn so normal oder Franchise-tagst du ihn? Das ist ja, glaube ich, so eine Frage, weil ich kann mir vorstellen, dass er sagt, hey, ich möchte viel Geld haben und dann ist er vielleicht nicht bereit, das zu bezahlen. Also, ja, was würdest du ihm am ehesten geben? Würdest du ihn taggen oder würdest du ihm einen Einjahresvertrag Prove-It-Deal geben?
Ich würde ihn taggen, tatsächlich. Ich glaube, wenn dann, dass er wirklich schön viel Geld will und auch einen schönen paar Jahre und dann hast du natürlich wieder einiges am Cap verspielt mit ihm. Das wirst du natürlich mit einem Franchise-Tag auch haben. Hast dann natürlich dann noch die Option, ihn dann zu sagen, hey, ja, hat nicht geklappt, jetzt noch das sechste Jahr bei uns. Wir suchen uns jetzt eine neue Option. Ist ja total legitim von den Buccaneers und somit ist es wirklich nochmal so ein Jahr, wo sie vielleicht dann das allerletzte Mal sagen, ja, Jameis, jetzt zeig mal, was du drauf hast. Vielleicht geben wir dir noch ein paar, ja, ein bisschen Hilfe in der O-Line. Vielleicht auch noch mal einen Running Back neben Ronald Jones, der was drauf hat. Und ja, genau, das sind so die Punkte meiner Meinung nach, die da entscheidend sind.
Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Er hat mit Mike Evans und auch mit Chris Goodwin, der ja wirklich eine starke Saison gespielt hat, damit es nicht so billig von auszugehen war und auch dann mit Breshad Perryman, der dann eingesprungen ist nach der Verletzung von Goodwin, ja, gute Leistung ja gezeigt hat. Deswegen könnte es nochmal eine Überlegung sein, ihn vielleicht nochmal ein Jahr spielen zu lassen. Ob es so passieren wird, ist nicht so genau sicher. Der Franchise Tag muss auch entsprechend dann auch möglichst dann vor der Free Agency gezogen werden, damit man möglichst findet, dass er mit anderen Teams verhandeln darf. Wobei natürlich auch die Frage ist, wie groß ist sein Markt? Das wissen wir natürlich auch nicht. Das ist relativ schwierig aktuell noch genau zu bewerten. Müssen wir natürlich mal genau drauf schauen. Ja, aber lass uns mal trotzdem reden, denn es ist ja nicht so, dass die Offense das einzige Problem ist bei den Buccaneers. Denn auch die Defense, müssen wir sagen, ist schon seit Jahren ja eine einzige große Baustelle. Und auch da ist jetzt auch nicht unbedingt so viel Besserung jetzt letzte Saison gewesen. Also da hat auch Todd Bowles noch nicht so den Turnaround schaffen können.
Nee, also ich glaube, sie hatten eine schöne Überraschung mit Jack Barrett, dass der wirklich so stark spielt. Hat wohl auch keiner erwartet vor der Saison. Und mit David White haben sie wirklich einen guten Rookie bekommen im Draft, der wirklich das gezeigt hat, was man eigentlich von ihm erwartet und sich erhofft hat. Aber dahinter ist dann wirklich schwierig geworden. Vor allem die Secondary ist so oft geroastet worden. Da sind sie jetzt wirklich mehrere Jahre auch schon wieder dabei, dass sie sich da irgendwie eine Lösung finden, haben aber wirklich keine. Also das ist wirklich noch eine Baustelle. Defensive Line war eigentlich ganz gut. Ich glaube, sie waren gegen den Run sehr stark. Mit einer Duncan zu und Vita Vea haben sie ja doch wirklich zwei starke Defensive Tackle. Aber dahinter fehlt es halt dann leider. Und deshalb müssen sie da wirklich schauen, dass sie Secondary vielleicht ein oder anderen Veteran noch bekommen. Bradley Roby wird zum Beispiel Free Agent. Und dann einfach schauen, dass sie sich da noch verstärken, vor allem weil man ja gegen wirklich passstarke Teams spielt, wie den Falcons. Ja, in den letzten Jahren auch gegen die Saints mit dem Drew Brees, die waren ja auch immer sehr passlastig, dass man einfach schaut, dass sie vielleicht da jetzt, die müssen ja nicht mal die Besten werden, aber einfach, dass sie Durchschnitt bekommen und dass sie einfach dann schauen, dass sie vielleicht ja da noch die eine oder andere Verstärkung reinbekommen.
Ja, lass uns perfekte Überleitung dann auf die Free Agency gucken. An Capspace hat man fast 80 Millionen Dollar. Aktuell sind es laut Over the Cap 79,89 Millionen Dollar. Also wirklich viel, viel Geld, was man ausgeben kann. Man hat selbst ein paar Free Agents, insgesamt 24 mit einem Ndamukong Suh, wie gesagt mit einem Jameis Winston, aber auch einen Shaquille Barrett, der noch ohne Vertrag ist, einen Bo Allen und auch einen Jason Pierre-Paul. Also ein paar Namen, die man auf jeden Fall auf der Rechnung haben sollte. Das ist natürlich die Frage, okay, wen kann ich halten und wen möchte ich vor allen Dingen auch halten? Also möchte man einen Barrett und einen Suh halten, ist natürlich die Frage. Beide werden mit Sicherheit nicht günstig sein, Stefan.
Nee, beide werden nicht günstig sein, aber ich würde einfach versuchen, wirklich beide lange an sich zu binden. Klar, Sue ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste, aber das sind wirklich elementarer Bestandteil der Defense gewesen letztes Jahr. Wenn du die auch noch weggibst, einfach nur noch um ein bisschen mehr Cap zu sparen, dann wird es meiner Meinung nach hinten losgehen. Wichtig ist in der Free Agency, dass man schaut, dass man vielleicht einen Tackle bekommt, einfach weil sie auf der Tackle-Position schlecht aufgestellt sind. Sie haben ja da Dodson und Donovan Smith, die beide, glaube ich, auch nicht mehr die Jüngsten sind. Einfach, dass man vielleicht es schafft, einen Jack Conklin zu holen von den Titans, wenn er dort weggeht. Und was eben vielleicht auch noch die Möglichkeit ist, dass man sich einen starken Running Back holt. Es werden ja Melvin Gordon zum Beispiel und Kareem Hunt werden wohl die Free Agency entlassen. Klar, die musst du lange an dich binden und wahrscheinlich auch teuer. Ist bei den Running Backs ja mittlerweile auch so die Frage, ob man das überhaupt machen möchte. Aber einfach, dass man vielleicht ein konstantes Running Game reinbekommt. Ronald Jones spielt manchmal okay, aber ist jetzt nicht der Heilsbringer, um einfach auch dann eben, wenn James Winston zurückkommt, den ein bisschen zu entlasten. Und ja, ich finde sonst, das sind mehr so meiner Meinung nach die größten Needs. Wide Receivers sind sie wirklich gut aufgestellt, wie du schon gesagt hast. Mit einem Chris Goodwin und Mike Evans, Tight End, ist für mich auch keine zwingende Baustelle. Also Receiving Core ist sehr stark. Einfach O-Line noch ein bisschen aufrüsten, eventuell eben Running Backs und Secondary wären so meiner Meinung nach die größten Needs, die in der Free Agency befriedigend sind.
Ja, da bin ich voll und ganz bei dir. Da sind mit Sicherheit die Namen, die du angesprochen hast, auf jeden Fall, die man halten sollte. Natürlich auch die Needs entsprechend. Ja, offensichtlich natürlich davon ab, wie man sich dann entscheidet, was man auf Quarterback weitermachen wird. Mit natürlich auch mit Blick auf den Draft natürlich sehr, sehr spannend, denn dort hat man natürlich auch an den einen oder anderen Pick mit insgesamt 6 natürlich jetzt nicht so super viel für den Team, was wirklich noch eigentlich noch einige Lücken hat, die man füllen muss. Deswegen muss man natürlich mal wirklich genau darauf achten, was sie dort angehen wollen, wie sie dort weitermachen wollen, was dort die Ideen sind, die man sich beschäftigen könnte. Da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt auf, was dort geht, was man dort vorhat. Denn klar, mit 7 und 9 habe ich den besten Record, pickt damit auch nicht an der höchsten Stelle. Und das kann natürlich in einem Draft, wo einige Teams mit Quarterback Needs natürlich schon ein Problem sein, wo man sagen muss, okay, Stefan, wenn ich jetzt Winston nicht halte, muss ich dann nicht sogar den anderen Pick aufgeben, um möglichst weit nach oben zu kommen, um mir dann Quarterback für die Zukunft zu holen?
Also wenn Sie wirklich sagen, Sie wollen Quarterback, Sie resignen Winston nicht, dann definitiv. Tua und Burrow werden auf jeden Fall weg sein und die stechen natürlich in der Class nochmal bei Weitem raus im Gegensatz zu den anderen. Aber auch ein Justin Herbert wird meiner Meinung nach schon weg sind, einfach weil andere Quarterback-needy Teams da sind. Mit Indianapolis, die ja 1 vorhin picken an 13, den Chargers an 6. Und somit, wenn sie wirklich Quarterback wollen, dann sollten sie uptraden. Wäre aber meiner Meinung nach absolut eine falsche Idee, einfach weil es halt, wie wir schon gesagt haben, so viele andere Needs noch gibt bei dem Team. Für mich wäre die sinnvollste Wahl in der First Round Offensive Line, einfach weil wir eine starke Tackle-Class haben. Da wird jedenfalls noch ein sehr guter Pick an 14 verfügbar sein. Und eben dann nächstes Jahr, wie ich es eigentlich auch schon bei den Panthers gesagt habe, schauen, wie es da aussieht. Ob man hochdraftet, dann kann man einen Trevor Lawrence oder eben einen Justin Fields eventuell in Aussicht haben und muss nicht noch den einen oder anderen Pick sozusagen vergeuden.
Ja, auch da bin ich wirklich sehr gespannt. Also das ist auch eine Offseason, die auch für die Buccaneers sehr, sehr richtungsweisend sein wird, was man dort bei der Position sein wird, denn man muss einfach sagen, sie ist nun mal die wichtigste Position und natürlich dann, wie es auch weitergeht mit Jameis Winston, wie gesagt, durch seine Augen-OP wird mit Sicherheit jetzt nicht der bessere Quarterback und auch durch einmal wegen Interceptions werfen. Deswegen bin ich wirklich sehr, sehr gespannt drauf, wie er sich präsentieren wird, wie er dort am Ende und wo er landen wird. Das ist natürlich eine genaue Sache. Beschäftigen wir natürlich auch noch mit unserer speziellen Ausgabe zu Free Agency, wo wir vielleicht auch den einen oder anderen Hot Take geben wird. Das müssen wir mal genau nochmal eruieren, ob es da Möglichkeiten gibt und inwieweit sich der eine oder andere zu was Heißem hinreißen lässt. Und damit war es jetzt das soweit zu den Buccaneers. machen jetzt eine kurze Pause und kommen dann gleich zurück mit den Falcons von Stefan und natürlich auch noch mit dem Division gegen die New Orleans Saints, die mal wieder den Super Bowl verpasst haben. Deswegen dann bleiben hier mit Interception im Football Talk auf meinsportpodcast.de.
meinsportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Like uns auf Facebook. 90 Minuten. Zwei Teams. Pure Emotion. Es geht wieder los. Die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de. Abonniere jetzt deinen Bundesliga-Podcast und sei dabei im Bully-Special. Weserfunk. Auf die Zirbelnuss. Füchsle-Talk. BV Beben. Unter Flutlicht. Werkskantine am Wasserturm. Und viele mehr. Die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de.
Ja, und jetzt kommen wir zu den Atlanta Falcons und damit natürlich zu dem Stefan, zu dem Team, womit der liebe Stefan sich am besten auskennt, den Atlanta Falcons. Und ja, wir hatten es schon vorhin ein bisschen anklingen lassen. Der Start war mit 1-7 denkbar schlecht, aber am Ende steht man trotzdem mit 7-9 auf dem zweiten Platz in der Division. Und ja, Stefan, alle fragen sich, wie ist denn das eigentlich passiert?
Wenn ich das sagen könnte, dann wäre ich, dann würde ich jetzt,
dann bist du in der NFL.
Dann würde ich jetzt bei NFL Network sitzen, nein, Spaß. Ich bin ja wirklich im regen Austausch mit den anderen wenigen Falcons-Fans, die es in Deutschland, Österreich und der Schweiz gibt, vor allem über Twitter haben wir da auch eine Gruppe. Und es war wirklich jede Woche schön anzusehen, wo wir wirklich grottig gespielt haben. Und auf einmal waren wir dann wirklich stark und keiner hat verstanden, wieso, weshalb, warum. Einerseits eine Erklärung dafür ist einfach, dass Dan Quinn sich überschätzt hat. Er hat ja vor der Saison gesagt, er möchte jetzt auch wieder Defensive Coordinator sein, das Play Calling übernehmen. Hat ja leider gar nicht funktioniert. Man hat ungefähr jedes Spiel mit hohen Rückständen und auch gegen verloren. Man hat wirklich Quarterbacks wie einen, war es damals schon Ryan Tannehill oder war es sogar noch Marcus Mariota? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, es war sogar noch Marcus Mariota und einen Jacoby Brissett wie Elite-Quarterbacks aussehen lassen. Aber am Ende haben wir dann gesagt, wir sind zu schlecht für die Playoffs, aber zu gut irgendwie für einen High-Draft-Pick und dann hat man sich wieder wie letzte Saison auch ein 7-9 geholt, was wirklich keinem weiterhilft, weil man jetzt wieder an Nummer 16 picken darf. Dafür, dass ich mir eigentlich erhofft habe, dass wir doch in die Playoffs kommen und vielleicht da auch ein bisschen was reißen, war es dann doch eine derbe Enttäuschung am Ende der Saison.
Ja, immer diese Träume hier in dem Podcast. Nein. Lass uns vielleicht noch ein bisschen mit dem Thema beschäftigen. Natürlich, Defense ist natürlich das Thema schlechthin gewesen. Du hast angesprochen, dass es nicht so funktioniert hat. Ich glaube, ich weiß nicht, wer es geschrieben hat. Ich glaube, es war der Adrian Fangli, der Kollege von Down to Talk und Spox, der dann gesagt hat, eigentlich ist mir aufgefallen, dass sie einfach nur die Matchups jetzt gewonnen haben und gar nicht so viel anderes gewesen ist. Kann es halt einfach sein, dass man einfach dann irgendwie so ein Mind-Change hatte, wo zu sagen, hey, okay, die Falcons jetzt Anführungsstrichen interessiert jetzt relativ wenig. Ich tue das für mich, weil ich möglichst dann einen guten Contract bekommen möchte in der Free Agency. Kann das vielleicht so ein Thema gewesen sein, um zu sagen, okay, ey, ich biete einfach wild drauf los und mache so ein bisschen mein Ding, oder ist es schwer zu greifen einfach?
Ich würde eher sagen, dass wirklich schwer zu greifen ist. Die Matchups waren wirklich, wirklich schwierig. Zum Beispiel in Isaiah Oliver, um ein Beispiel zu nennen, der wirklich ein sehr, sehr starker Press-Corner ist, wurde kaum in Press aufgestellt. Er durfte dann auch natürlich, sage ich mal, immer gegen die Deep Threats ran. Isaiah Oliver ist 6'2", glaube ich, groß. Also, was ist über 1,90 gleich sind das? Ich kenne mich leider mit den
Umrechnungen nicht so. Ja, sind so 1,90. Ich bin auch 6'2", glaube ich, wäre ich nordamerikanischer Rechnung, deswegen passt das ungefähr.
Also knapp bei 1,90 groß, er ist nicht der allerschnellste. Das war natürlich dann schon mal ein krasses Mismatch. Dann hat man natürlich auch wieder einen Keanu Neal verloren. Das hat natürlich jetzt wieder wehgetan, einfach weil er einer der besten Strong Safeties ist, vor allem wirklich ein Hard Hitter, der dann natürlich nochmal vielleicht die ein oder andere Emotion mehr entfacht in so einer Defense. so viel Free Agents haben wir gar nicht in der Defense, außer eben zum Beispiel einen Vic Beasley, wo aber, glaube ich, ein Großteil froh ist, dass er weg ist, einfach weil er wirklich mit einer schlechten Arbeitseinstellung ja bei den Falcons aufgetreten ist. Und mal schauen, wie es nächstes Jahr wird. Es hat am Ende der Saison wirklich besser ausgeschaut. Man hat ja zum Beispiel gegen die Saints wenig Punkte zugelassen, gegen die 49ers auch. Also gegen zwei Teams, wo ich auch sagen würde, die sind offensiv jetzt auch nicht so schlecht. Offensiv ist halt wieder die Frage, wenn wir mal ein bisschen so das Thema wechseln. Dirk Cutter mit seinem Play-Calling war sehr, sehr, sehr schlecht. Hat wirklich von Matt Ryan verlangt, dass er wirklich jedes Mal so tight window throws macht, also Würfe einfach in enge Fenster rein und das halt einfach konstant. Das ist ja mal okay, wenn man da wirklich so eine gute Scheme hat einfach, aber das ständig zu versuchen ist halt nicht so gut. Hat man dann leider auch gesehen, dass der Matt Ryan die eine oder andere Interception mehr geworfen hat und die O-Line war auch wieder grauenhaft. Also da hat sich leider nichts geändert, trotz den Sign von zwei Guards in der Free Agency mit Jamon Brown und James Carpenter und dem Draften von Chris Lindstrom mit Pick Nummer 14, der sich dann in der Woche 1 gegen die Vikings das Bein gebrochen hat. Und dann Caleb McGarry an 31, der, glaube ich, laut PFF der schlechteste Tackle im Passblock war. Ja, so müsste es sein. Also das waren jetzt auch nicht wirklich die Halsbringer, leider.
Ja, das ist schon natürlich einige Themen uns mit beschäftigt, nochmal ein bisschen angetauscht, wo wir dann natürlich jetzt noch ein bisschen im Detail drauf eingehen wollen. Und lass uns seit dem Beginn machen mit, du hast angesprochen, mit dem Thema Coaching. Für alle überraschend, dass Dan Quinn weiter Headcoach sein darf. Damit war jetzt so nicht zu rechnen, das sah eigentlich eher danach aus, okay, hey, 1-7 Start, goodbye, Dan Quinn, aber er hat die Chance bekommen, hat es ihm besser gemacht und der liebe Kollege, der Owner hat sich dazu entschieden, der Herr Blatt, ist das richtig? Blank, Arthur Blank, genau.
Genau, Arthur Blank ist es.
Arthur Blank, genau, hat sich dazu entschieden, mit ihm weiterzumachen und auch mit dem GM. Lass uns vielleicht erstmal über das Thema Head Coach und Coaching Staff sprechen. Richtige Entscheidung mit dem Turnaround mit 8-2 hinten raus oder hätte es trotzdem einfach passieren müssen, dass man jetzt einfach mal einen neuen Impuls setzt? 6-2, so ist richtig, ja.
Das ist wirklich eine schwierige Frage. Also ich war auch dann während der Saison ein großer Freund davon, von Fire Quinn, war ja auch wirklich lange am Hot Seat oben und am Ende
ganz
auch
oben wahrscheinlich, ja.
Ganz oben, also er und eben vielleicht auch gewisse Herrschaften, die entlassen wurden und ja, ein Doug Marrone noch, über den ja du und ein Kollege dann auch noch reden werdet in der AFC South Review. Jedenfalls machen wir nicht lang rum. Ich bin jetzt nicht so der Freund von der Verlänge oder besser gesagt vom Nicht-Entlassen von Matt Ryan. Meiner Meinung nach gehört der ganze Coaching-Staff ausgetauscht. Für mich hätte auch der GM Thomas Dimitriev ausgetauscht gehört, einfach weil ja sein Scouting und sein Drafting nicht wirklich das Beste ist. Er hat uns auch in eine Cap-Situation gebracht, aus der es wahrscheinlich keinen Kommen gibt, aber da werden wir wahrscheinlich auch noch drüber reden. Am Ende gleich war es einfach, weil Großteil des Locker-Rooms noch hinter ihm gestanden ist. Man hat auch, glaube ich, nach einer ziemlich derben Niederlage ein Video von Julio gesehen auf Twitter, wo dann wirklich den halben Locker-Room zusammenschreit. Man musste doch für seinen Coach einstehen. Und am Ende hat es ja dann auch doch einigermaßen akzeptabel ausgeschaut. Und ich denke, deshalb hat ihm Arthur Blank nochmal die Chance gegeben. Ist jetzt nicht die beste Wahl. Warten es viermals ab. Aber wenn es nächste Saison auch wieder grottig läuft, dann ist er weg.
Ja, wenn er dann nicht fliegt, dann weiß ich auch nicht. Dann ist er wahrscheinlich Coach of Lifetime in Atlanta. Also sehr, sehr kurios auf jeden Fall. Dann lass uns das über das Thema Free Agency und Cap Space sprechen. Die Capspace, du hast angesprochen, 5,41 Millionen Dollar. denkt man sich als Ausstehender, bitte was? Also dafür ist das Team so schlecht gewesen, ist in den letzten zwei Jahren so einen schlechten Capspace und natürlich jetzt ein Thema, wenn man natürlich blickt, man hat einige Free Agents, unter anderem einen Vic Beasley, wo der schon sagt, okay, hey, froh, dass er weggeht, aber natürlich einen Austin Hooper, den man vielleicht gehen lassen muss, aber auch andere Spieler, wie es jetzt ein J.J. Wilcox, ein Jonathan Cyprian, Devontae Campbell, der Pan natürlich, Matt Boscher, Jack Crawford, das sind einige Namen, die man vielleicht versuchen sollte zu halten, aber mit der Cap-Situation, Stefan, wird das sehr, sehr schwierig.
Das wird extrem schwierig, also wirklich.
Ich weiß nicht mehr, wie ihr überhaupt Rookies sein wollt, das fängt glaube ich schon an.
Ja, das ist wirklich ein Problem und die Lösung wird wahrscheinlich drin sein, indem man die Contracts von Grady Jarrett und Matt Ryan umstrukturieren wird, indem man ihnen eben einfach viel was von dem, was eigentlich garantiert wäre, als Bonus zahlen lässt. Dadurch wird das Cap ein bisschen gemindert. Es wird wahrscheinlich dazu kommen, dass Devonta Freeman, der Running Back, der natürlich einen Übervertrag bekommen hat vor 3 Jahren sind es gleich mittlerweile, dass der wohl entlassen wird, wird uns knapp 6 Millionen einsparen.
Nee, 3,5. 6 Millionen ist Dead Money.
Stimmt, 6 ist Dead Money sogar, dann habe ich da sogar noch mit zu viel gehofft, also Jan Vic Beasley ist weg, das ist eher erfreulich, fand es nur ganz lustig, haben wir vielleicht wahrscheinlich eh der eine oder andere auf Twitter oder auf Facebook gesehen, wo die Falcons dann geschrieben haben, sie werden nicht mal Gespräche mit ihm führen, ob bezüglich einem neuen Vertrag. Dann hat ein gewisser Herr darunter gefragt, woher denn die Quelle stamme, und das ist vom offiziellen Twitter-Account der Falcons gekommen und sie haben nur getwittert, literally as the Falcons. Und das hat, glaube ich, für ein bisschen
Lesen kann es gleich fordern, würde ich sagen.
Ja, genau. also Cap-Situation wirklich sehr, sehr schwierig. Wirklich Targets sind Devontae Campbell als Left-Outside-Linebacker, den man halten müsste. Ist wirklich eine Tackling-Maschine. Und eben den Austin Hooper, der ja heuer auch zum ersten Mal in den Pro Bowl bekommen ist. Hat wirklich einen großen Schritt nach vorne gemacht diese Saison. Sehr, sehr stark gespielt. Und das wäre wirklich schade, wenn man den ja ziehen lassen müsste. Aber sonst den anderen Namen würde ich jetzt tatsächlich nicht so hinterher trauen. Jonathan Cyprian zum Beispiel war so eine typische Falcons-Geschichte. Es hat sich ja Keanu Neal verletzt. Dann hat man Duke Riley, einen ehemaligen Drittrunden-Pick, getradet zu den Eagles für Jonathan Cyprian. Jonathan Cyprian hat sich dann im nächsten Spiel gleich eine Season-Ending-Injury zugezogen und ist seitdem auf IR gewesen. Also hat man auch viel davon gehabt und jetzt wird er wohl entlassen. Also Free Agency, hoffentlich Austin Hooper und Devontae Campbell irgendwie verlängern, so irgendwie wie es mit dem Cap vereinbar ist. Und sonst, ja, wird da nicht viel möglich sein, tatsächlich. Also, das große Signing wird es nicht geben.
Nee, das denke ich auch. Ich habe mir gerade nochmal bei Over the Cap angucken lassen, was dann mit möglichen Restructuring von Contracts möglich ist. Dort ist vor allem auffällig, dass man mit, wenn man den Vertrag von Jake Matthews und auch Julio Jones restructuren würde, könnte man bis zu 15 Millionen Dollar einsparen. Das ist natürlich schon ordentlich Geld. Da muss man vielleicht mal überlegen, ob man mit den Jungs mal sprechen kann, ob man da irgendwie Möglichkeiten finden natürlich, aber auf jeden Fall mit Matt Ryan kann man 5 Millionen einsparen und auch mit einem Desmond Trufant sind bis zu 6,5 Millionen Einsparungen möglich. Also da muss man auf jeden Fall mal gucken, wie man sich da irgendwie so ein bisschen, ja, Cap freischaufeln wird, aber der GM der Falcons hat bisher nicht bewiesen, dass er so unfassbar gut dabei ist.
Nö.
Ja, genau. Dann lass uns vielleicht weiter gucken und uns mit den Draft beschäftigen und auch mit den Needs so ein bisschen schauen, denn wir gucken, 7 Picks sind es aktuell und wenn ich mir meine Needs angucke, da ist ziemlich viel Defense, Stefan.
Jo, also Needs sind vor allem Edge Rusher. Vic Beasley geht weg, war jetzt vielleicht nicht die allergrößte Hilfe, aber ein Tech McKinley war jetzt leider auch noch nicht der große Heilsbringer, den man 2017 in der First Round gedraftet hat, dass man sich dort eben was anschaut. Cornerback ist vielleicht auch noch eine Überlegung wert, einfach weil das mit Trufant und Isaiah Oliver jetzt ganz okay sind, aber auch nicht wirklich überragend. Linebacker könnte man meiner Meinung nach noch ein bisschen verbessern, insofern, wenn Devondre Campbell eben nicht verlängert werden kann. Und ja, O-Line geht doch auch immer was tatsächlich bei den Falcons. Wäre zwar jetzt wieder ein unsexy Pick, nachdem man letztes Jahr 2 O-Liner genommen hat, aber ein anderer Guard wäre noch die Möglichkeit, obwohl ich da ehrlich gesagt in der First Round nicht so wirklich den Value sehe. Oder eben für einen Alex Mack, der wahrscheinlich auch nicht mehr so lange spielen wird, dann eben ein Center. Allgemein aber wirklich Defense-lastig.
Ja, glaube ich, Kollege Christian Zingel hatte ich gesehen, dass er bei den Interior O-Line, die er sich angeguckt hat, noch nicht so viel überragendes Material gesehen hat für den First Round oder so, sondern viel so solide Picks, wo man ja ein bisschen noch auf jeden Fall Arbeit leisten müsste. Ja, Stefan, dann war es jetzt erstmal soweit zu deinen Falcons. Es sei denn, du möchtest jetzt noch unbedingt was loswerden zum Thema Atlanta.
Bitte nicht, nein. Ich hab mich zusammengerissen und ich hoffe, ich werde es jetzt auch noch überstehen.
Okay, gut, super. Ja, dann war es jetzt soweit zu den Falcons und jetzt kann man noch eine kurze Pause. Kann man zurück zu den Saints, die mal wieder nur wo verpasst haben und vor einer spannenden Offseason spielen. Aber dazu gleich mehr hier bei Interception, dem Football Talk auf meinsportpodcast.de.
meinsportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Folge uns auf Twitter. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Drüber gehalten. Der Ostfußball-Podcast. Alles, was es über den Fußball im Osten zu berichten gibt.
Auf Kurios.
Wir haben jahrelang was geworden.
Ernst.
Das habe ich noch nicht erlebt, sowas dreckig. Schicken Sie mir einen Chefredakteur, wie können Sie mich überhaupt sowas ansprechen?
Unfair.
Außer nichts, da kriegst du ja so ein ekliges Tor und dann verlierst du das Spiel.
Oder lustig.
Ich pack dich doch gar nicht an. Und dann habe ich noch eine gezimmert.
Drüber gehalten. Der Ostfußball-Podcast mit Kevin Albrecht und Tobias Gebler auf meinsportpodcast.de.
Ja, und jetzt kommen wir zu dem allerletzten Team, den New Orleans Saints. Das Team, was unbedingt nochmal in den Super Bowl kommen möchte, denn wir haben mit Drew Brees jemanden, dessen Karriereende bald naht. Sie haben es aber erneut nicht schaffen können, Stefan. Erneut zwar mit einem guten Rekord reingekommen in die Free Agency, in die Playoffs 13-3, so ist es richtig. Das war ein guter Rekord, aber dann das frühe Ausscheiden daheim auch noch gegen die Minnesota Vikings. Sehr, sehr enttäuschend mal wieder die Saison, die eigentlich gut aussah, aber ja, es soll irgendwie nicht sein, dass man gegen die Vikings gewinnen kann in den Playoffs und dass man wieder mal in den Super Bowl einzieht. Was war mit der Saison der Saints?
Als Enttäuschung abstempeln, würde ich sagen. Einfach, weil sie wieder als Super Bowl-Kandidat gehandelt wurden. Dann auch nach der Regular Season, wie du schon gesagt hast, 13-3 waren, sehr stark gespielt haben. Und dann verlieren sie total überraschend bereits in der Wildcard, sogar noch zu Hause gegen die Minnesota Vikings, haben wirklich kein starkes Spiel gezeigt. Und sind somit auch dann zu Recht ausgeschieden aus den Playoffs. Aber ich glaube, das hat sich wirklich keiner vorgestellt, dass es wirklich so früh schon endet für die Saints. Und somit kann man wirklich leider nichts anderes sagen als Enttäuschung für ein Team, das sich wohl selbst den Super Bowl ausgemalt hat.
Ja, es ist wirklich, wirklich für den Verein natürlich sehr, sehr schade, denn natürlich erinnern das an Hurricane Katrina, wo es ja es ist schon 15 Jahre müssen das jetzt schon her sein, unglaublich, wie die Zeit verfliegt, wo sie wirklich zurückgekommen sind und dann auch ihnen so ein bisschen die Herzen zugefliegen sind, ist ja auch mit Drew Brees ein absolut sympathischer Kerl mit dabei, mit Sean Payton auch jemand, der weiß, wovon er redet, aber wie gesagt, trotzdem, das sind immer wieder so ja so Kleinigkeiten, man muss auch sagen, dass das Spiel gegen die Vikings auch wirklich nicht gut gewesen ist, also da konnten sie vor allen Dingen von dem Tyson Hill profitieren, dass sie am Ende dieses Spiel auch noch gewinnen konnte. Und das ist natürlich die spannende Frage, denn die Offseason steht ja auch für sie an. Denn man muss jetzt sagen, man hat 3 Quarterbacks letzte Woche Vertrags gehabt. Alle 3 werden jetzt Free Agents, sowohl Drew Brees als auch sein nomineller Backup Teddy Bridgewater, als auch ein Tyson Hill, wobei er kein Unrestricted Free Agent ist, sondern Exclusive Rights Free Agent, wenn ich das richtig erinnere habe. Was machen wir mit ihnen? Also was ist dort... oder wer wird behalten und wer muss gehen? Das ist vielleicht so die Frage, Stefan.
Puh, du stellst mir Fragen. Also,
Das also, mache ich gut.
Also, der Quarterback-Room wird nächstes Jahr auf jeden Fall anders ausschauen, weil ich einfach glaube, dass ein Drew Brees und ein Teddy Bridgewater beide nicht mehr zurückkommen werden. Entweder oder. Da müssen sich die Saints halt jetzt wirklich Gedanken machen, wie sie wirklich, ob sie in Teddy Bridgewater wirklich den nächsten Franchise-Guy für sich sehen, oder eben nicht. Wenn nicht, dann würde ich einfach versuchen, Drew Brees ja nach einem Jahr zu binden oder zwei. Ich glaube, die hat er noch in sich. Und Teddy Bridgewater Free Agent werden lassen. Wenn sie sagen, Drew Brees, ja, nee, und Teddy Bridgewater ist unser neuer Guy, dann bleibt Teddy Bridgewater bei ihnen, der bekommt einen schönen Vertrag und ist dann längere Zeit an sie gebunden. Und hat ja auch gesehen, dass Teddy Bridgewater, dass sie mit ihm gewinnen können, nachdem eben Drew Brees ja Anfang der Saison gegen die Rams, war ich damals ja mit einer Fingerverletzung ausgefallen ist, waren es 6 Wochen? Ich glaube, 6 Wochen waren es.
Ja, ich meine 6 Wochen waren es, ja.
Sie haben ja dann doch auch überraschend viele Spiele gewonnen in dem Zeitraum. Und somit ist halt dann wirklich die Frage, wer von den beiden zurückkommt. Es gibt ja doch die eine oder andere Meinung, die ich sehr bizarr finde, dass ein Taysom Hill vielleicht der nächste Franchise-Guy ist. Für einen Typ, der in seiner ganzen NFL-Karriere 13 Pässe geworfen hat, davon nur 6 angebracht hat und die meisten Pässe ja wirklich davon aufgebaut waren, dass sie ja über den Überraschungsmoment einfach ja gekommen sind. Nee, also der wird es definitiv nicht werden, aber einer der anderen beiden.
Ja, also ich weiß, ich habe damals, wann war das? Ich glaube, im September, Oktober habe ich eine Geschichte über Taysom Hill geschrieben für die Kollegen von Touchdown 24. Und da habe ich auch mich wirklich eingelesen, das Thema Taysom Hill, und man merkt wirklich, dass man innerhalb der Organisation viel von Taysom Hill hält. Das ist natürlich schon mal sehr, sehr gut für ihn. Das ist natürlich auch dann wichtig, wenn man sagen könnte, okay, möchten wir ihn halten oder nicht. Er selbst hat sich gesagt, ich möchte unbedingt sein Quarterback werden, ob jetzt bei den Saints oder sonst wo. Ob das passieren wird, ist natürlich die andere Frage. Es ist wirklich sehr, sehr spannend zu sehen, aber ich denke auch, dass die Entscheidung wahrscheinlich zwischen Hill, beziehungsweise zwischen Bridgewater oder Brees fallen wird. Natürlich, Bridgewater hat aufgrund einiger Situationen mit Sicherheit die Option, zu einem Team wie den Chargers zu gehen und dort dann sofort um die Playoffs mitzuspielen, vielleicht so um mehr. Also von daher ist es natürlich genau beobachtet, wird vielleicht auch so ein bisschen so ein Geldthema dann sein. Ansonsten, wenn wir uns ein bisschen weiter gucken, Stefan, mit dem Team schauen, weil es ja wirklich schwierig ist mit dem Quarterback-Situation, dort wirklich eine genaue Analyse zu finden, bis es nicht endlich dann final bekannt gegeben wird. So ein bisschen so Nummer Wide Receiver, der Nummer 2 fehlt, denn man müsste sagen, Michael Thomas, überragender Wide Receiver, was er an Statistiken auflegt, das ist einfach brutal. Also das ist wirklich nicht von dieser Welt, aber eine klare Nummer 2, das fehlt den Saints auch so ein bisschen.
Ja, auf jeden Fall. Ted Ginn ist es nicht. Ich muss jetzt ehrlich gesagt schon überlegen, wer dann überhaupt die Nummer 3 ist. Da sind wir ja schon bei dem Thema. Es hat sich ja auch darin gezeigt, dass einfach Michael Reception, glaube ich, gefühlt jede, nicht Michael Reception, Michael Thomas fast jede Reception bekommen hat. Und einfach wirklich ein richtig starker oder ein solider Nummer 2 Wide Receiver fehlt. Auf Tight End ist mir dann doch ganz gut aufgestellt. Aber einfach da noch ein bisschen Unterstützung. Und wenn wir dann schon ein bisschen vorausschauen, ist halt die Frage, Alvin Kamara hat ja auch keinen Vertrag mehr, soweit ich weiß. Da ist dann natürlich schon wieder die nächste Frage, ob man diese Waffe vielleicht wieder gehen lassen muss. Schwierig bei den Saints tatsächlich.
Ich habe gerade mal geschaut, er hat doch bis 2021 Vertrag noch, also von daher hat man dann noch ein Jahr Zeit, sich zum Beispiel was mit ihm machen möchte, aber wenn wir uns mal gucken, Depth Chart bei den Saints bezüglich Wide Receiver, ist es Traquan Smith, der vielleicht noch am ehesten diese Möglichkeit als zweiten Wide Receiver einnehmen könnte, aber auch noch nicht so ganz überzeugt hat, ist aber vielleicht jemand, der es vielleicht machen könnte, weil er auch vorletzte Saison verletzt gefiltert und jetzt in der vergangenen entsprechend noch ein bisschen sich reinfinden musste. Einen Dante Harris ist noch sonst noch zu nennen, einen Emmanuel Butler, einen Christian Hogan, Little John Humphrey, einen Maurice Harris und einen Tommy Lee Jones. Also das sind jetzt nicht so super sexy Namen, und Austin Carr nicht zu vergessen. Da kann man sich jetzt ein bisschen mit beschäftigen in der Free Agency. Aber auch da muss man sagen, 9,32 Millionen Dollar an Cap Space zur Verfügung. Also auch dort kann man sich jetzt nicht wirklich große Sprünge erlauben und für so viele Big Fishes gehen, sondern muss sich irgendwie ja so ein bisschen was erhoffen an verschiedenen Namen, was dort vielleicht für ein bisschen weniger Geld mit dem Chance auf den Super Bowl Ring nach New Orleans kommen möchte.
Ja, also sorry, Sebastian, ich habe jetzt die Frage absolut verpennt, weil ich gerade was anderes nachgelesen habe. Können wir es vielleicht kurz nochmal neu einspielen? Die Qualität leidet um kurz vor 12.
Ich merke das schon. Wenn wir es gucken, ich habe nochmal nachgeschaut, Alvin Kamara, sein Vertrag läuft bis 2021, also hätte man da noch ein Jahr Zeit. Und wenn wir uns mal das Depth Chart der Wide Receiver angucken, Traquan Smith ist der zweite Nominelle vielleicht aufgrund seiner natürlich seiner Vertragssituation und auch von dem Namen her. Er hat letzte Saison sein erstes volles Jahr durchgespielt können, nachdem er im Jahr davor verletzt gefehlt hat. Dann auch ansonsten Dante Harris, einen Tim White, einen Emmanuel Butler, einen Creshon Hogan, Little John Humphrey, einen Maurice Harris, einen Tommy Lee Jones, also jetzt nicht alle so die super sexy Namen, und Austin Carr, der noch ein Restricted Agent ist, also da muss man auf jeden Fall noch so ein bisschen sich mit beschäftigen, was dort möglich ist. Man hat aber auch nicht das Größte an Cups bis zur Verfügung, denn Stefan, nur 9,13 Millionen, also da muss man hoffen, dass vielleicht ein bekannterer Name sagt, okay, ich nehme so einen Discount, um dort hier vielleicht einen Super Bowl Ring zu holen.
Jo, also ist wirklich so, Cap-Space-mäßig wird in der Free Agency wohl nicht viel gehen, wie es bei den Falcons auch ist. Wie du schon gesagt hast, dass sich vielleicht noch ein Veteran anschließt, weil er einfach jetzt noch Lust auf den Titel hat. Hängt aber auch wieder viel davon ab, glaube ich, ob eben Drew Brees zurückkommt oder nicht, weil mit meiner Meinung nach die Chancen doch noch größer sind mit dem Drew Brees als mit dem Teddy Bridgewater. Einfach aufgrund von der langjährigen Erfahrung von den Drew Brees. Aber sonst ist es wirklich, wirklich schwierig bei den Saints. So die große Schwachstelle ist nicht da. Sie haben schon noch, meiner Meinung nach, in der Secondary ja Verbesserungsmöglichkeiten und eben auf Wide Receiver. Aber in der Free Agency werden die wahrscheinlich jetzt nicht geschlossen werden können, die Probleme, einfach aufgrund des geringen Cap Spaces.
Ja, auf jeden Fall. Und das Problem bei ihnen ist halt auch noch, dass sie mit Eli Apple und Von Bell noch zwei Free Agents haben, die auch eine gewichtige Rolle letzte Saison gespielt haben. Also von daher müssen sie dort Cap Space für verwenden. Das wird natürlich sehr, sehr spannend zu beobachten sein, wie sie dort ja irgendwie so eine Balance finden an Möglichkeiten, möglichst ja sich zu verbessern, aber auch natürlich die eigenen Free Agents zu halten. Auch den AJ Klein sollte man vielleicht auch nicht unerwähnt lassen, der auch Free Agent wird. Also das ist so ein bisschen dann auch da ein bisschen jonglieren. Da muss man vielleicht gucken, wie man vielleicht auch entlassen kann, wo man ein bisschen Einsparungen machen kann. Also zum Beispiel den Janoris Jenkins kann man für relativ einfaches Geld cutten, keinen Dead Money, und der hätte einen Gewinn von über 11 Millionen Dollar. Also das kann die Überlegung sein, zu sagen, hey, das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt so die Verpflichtung für uns gewesen, um dort ein bisschen sich Cap Space zu holen, aber das muss man dann vielleicht mal genau staunen, Stefan, wie es dann weitergehen wird, und dann auch mit Blick auf den Draft mit 5 Picks auch nur. Es ist wirklich keine einfache Aufgabe, die der GM in der New Orleans Saints.
Nee, definitiv nicht. Also die Aufgabe ist wirklich sehr, sehr schwierig. Vor allem, den haben wir gleich noch gar nicht erwähnt, Andrew Speed wird wahrscheinlich auch noch.
Stimmt.
Ja. In die Free Agency entlassen, und die O-Line der Saints war doch eigentlich immer sehr stark. Und wenn sie mal nicht so funktioniert hat, wie gegen die Vikings eben, dann sieht man gleich, was für einen Schaden das ausrichten kann gegen die Saints. Also es sind kleinere Baustellen da, es sind nicht viele Picks da, es ist nicht viel Cap da. Deshalb wird es wahrscheinlich sehr abenteuerlich zu lösen sein. Und allgemein machen halt diese Gründe für mich auch so ein bisschen schon Vorausschau, dass wahrscheinlich mit den Saints nächstes Jahr wieder nichts mit dem Super Bowl wird. Aber das ist ja noch ein anderes Thema. Allgemein muss man sagen, Saints wirklich weiterhin ein sehr starkes Team. Wieder leider ein bisschen underperformed in den Playoffs, davor sehr stark gespielt. Und ja, mal schauen, was da jetzt draus wird aus der schwierigen Cap-Situation. Genau wie bei den Falcons eigentlich.
Ja, das müssen wir mal genau schauen, denn auch ja noch ein Andrew Brees oder auch ein Taysom Hill brauchen ja auch neue Verträge. Also das ist wirklich ja, keine einfache Aufgabe, die es dort gibt. Aber wie gesagt, das Team ist weiterhin sehr gut und sollte wahrscheinlich auch im nächsten Jahr um den Division-Titel mitspielen. Stefan, lass uns vielleicht so eine viel, viel zu frühe Prognose für die Division abgeben, ob es dort an der Spitze eine Veränderung gehen wird. Denkst du, dass die Saints den Titel wieder verteidigen können oder kann dort ihnen jemand den Titel streitig machen?
Also ich denke schon, dass sie ihn wiederholen werden. Es wird wahrscheinlich kein 13-3 mehr werden, einfach weil die Saints ein bisschen abbauen werden, andere Teams vielleicht auch ein bisschen stärker werden. Dahin an der 2 kommen dann für mich die Falcons. Ich glaube, dass sie doch vielleicht nicht allzu die schlechte Saison haben, wird jetzt nicht überragend, aber dennoch besser wie die Buccaneers und wie die Panthers. Und ja, die beiden Teams gleich sind wirklich, die werden ein bisschen rumdümpeln, bei, ja, 4-12, 5-11, sowas halte ich für die beiden Teams für wahrscheinlich oder realistisch.
Sehr, sehr, sehr spannend, das sind bei 3 von 4 Teams die Quarterback-Situation noch nicht klar ist, also da natürlich jetzt ein genaues Auge drauf haben in den nächsten Wochen, wer dort dann, ja, der Quarterback bei den Panthers, bei den Buccaneers und auch bei den Saints sein wird. Das war's dann jetzt soweit zur NFC South. Stefan hat schon angelegt, dass noch die AFC South kommt in dieser Woche noch raus, also auch dort uns auf jeden Fall einschalten und so auf jeden Fall abonnieren, auch gerne Freunden von uns erzählen, auch gerne mal Rezensionen lassen bei iTunes, dann nimmst du natürlich 5 Sterne, aber auch gerne konstruktive Kritik, was können wir besser machen, woran können wir arbeiten, lasst uns einfach gerne mal was da. Dann freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr mit uns in Kontakt redet über Facebook oder auch Twitter und dem Handle InterceptionFT. Gerne uns dort Fragen schicken, aber auch gerne natürlich mit uns in Diskussionen treten. Sind wir auch sehr, sehr offen für jegliche Art von Feedback und auch jede Art von Diskussionen. Freuen uns natürlich drüber, mit euch da zu sprechen. Und ja, dann hören wir uns dann die nächste Woche wieder hier, beziehungsweise zur nächsten Ausgabe bei Interception, dem Football Talk auf meinsportpodcast.de.
Interception. Touchdown! Der Football Talk auf meinsportpodcast.de. Wir klingen nicht nur gut, wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen.
Die Adler Mannheim bleiben der Tabellenführer in der deutschen Eishockeyliga.
Oder direkt von der Schanze berichten.
Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen bei den Springern. Kamil Stoch führt vor Zielen Bartholz.
Wir sehen dabei auch noch gut aus. Borgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von meinsportpodcast.de. Borgia Sauerland. Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr auf borgia-sauerland.de.